Und ich habe heute ja die Freude, hier auch eine Predigt zu halten. Und ich habe ein Thema aufs Herz gelegt bekommen für euch von Gott, was mich immer wieder so rumtreibt und was mich persönlich einfach auch immer wieder beschäftigt. Und ich hoffe einfach, dass es manchem von euch auch so geht, damit ihr heute auch was mit nach Hause nehmen könnt, was vielleicht so euer Leben, eure Gemeinsamkeit mit Gott auch verändert. Und zwar ist es ein Thema, was vielleicht auch immer brenzlicher wird, weil wir merken so in unserer Welt, da gehen so allerlei Dinge vor sich. Manche Umstände kommen dort, die wir so vielleicht auch gar nicht erwartet hätten, die uns vielleicht aus der Ruhe bringen. Und es ist immer die Frage, wie wir auf solche Umstände schauen, welche Perspektive wir einnehmen, wenn wir unsere Welt betrachten. Und es löst auch ja die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Also ich weiß nicht, wie ihr auf die momentanen Situationen auch in der Ukraine zum Beispiel reagiert, ob ihr da eher gefasst seid oder ob es euch Sorge macht, ob vielleicht auch Angst dort mit reinspielt. Und das ist auch alles in Ordnung, dass es die unterschiedlichsten Reaktionen so auslöst. Manche Situationen gibt es vielleicht, die lösen uns Freude aus oder die lassen uns hoffen. Manches halt auch Angst und Sorge. Und nicht nur in solchen Situationen, die so die ganze Welt betreffen, sondern auch in unseren alltäglichen Situationen. Da kommt es auch manchmal vor, dass wir so ganz unterschiedlich darauf reagieren oder vielleicht sogar auf Menschen, die innerhalb dieser Situation sind. Und ich würde mit euch gerne heute mal die Frage klären oder Frage beantworten oder versuchen zu beantworten, wie wir, mit welchen Augen wir unsere Welt sehen. Oder ich will es ein bisschen anders formulieren, mit welcher Brille wir auch vielleicht mal oder durch welche Brille wir schauen, um unsere Welt zu sehen. Und ich selber bin kein Brillenträger, ich sehe hier manche Brillenträger, aber ich habe euch heute mal eine mitgebracht und die möchte ich immer mal wieder so auch aufsetzen. Ich hoffe, ihr findet es nicht albern, aber es soll einfach das verdeutlichen, wie wir heute auch so unsere Welt sehen. Und ich habe euch mal eine erste Brille mitgebracht, die soll immer so farblich unterschiedlich sein, damit wir das auch in Erinnerung haben. Das mache ich mal hier so rauf. Und zwar ist das diese Brille. Erkennt ihr das? Habt ihr schon mal durch so eine Brille gesehen? Das sogenannte Schwarz-Weiß-Denken? So war das Fernsehen, genau. Harry, nicht zu viele Fotos, ja, also nicht auf die Webseite mal bitte machen. Alles gut, war nur ein Scherz. Genau, das Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube, ihr kennt es. Ihr habt vielleicht selber auch schon mal die Dinge schwarz-weiß gesehen. Und ja, es gibt so viele Situationen, da könnte man sagen, oh, das ist alles, warte mal, welche Seite ist schwarz? Die Seite. Alles ist unglaublich schlecht. Es gibt nichts Gutes in irgendeiner Situation. Es ist alles wirklich zu 100%. Man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll. Oder himmelhochjauchzend, es ist alles super gut, nichts kann mich aufhalten, alles ist total weiß. Und ich habe das so in den letzten 2 Jahren entdeckt oder auch gesehen bei manchen Menschen, wenn die so auf unsere Situation geguckt haben, da haben sie gesagt, oh, Corona, das ist alles furchtbar, es gibt nichts, was irgendwie gut ist. Habt ihr solche Menschen schon mal getroffen, die so total hoffnungslos auch bleiben und keine Perspektive haben in solchen Situationen? Und ich habe mich immer gefragt, ist es wirklich so? Gibt es wirklich in schlechten Situationen nichts Gutes, wonach man suchen könnte? Und ich denke, es ist eine Entscheidung, die wir manchmal treffen müssen, in den schlechten Dingen auch was Gutes zu finden, auf die Suche zu gehen danach, wo wir vielleicht auch ja, was Positives entdecken, da, wo vielleicht Gott was machen möchte in solchen Situationen. Ja, oder auch in den guten Zeiten, wo wir so euphorisch und überschwänglich sind, da zu gucken, was möchte mir diese Situation vielleicht auch lehren. Das ist einmal dieses Schwarz-Weiß-Denken, was ich bei Menschen entdeckt habe. Und dann noch ein zweiter Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Und zwar gibt es so manche Menschen, die kommen manchmal zu mir, sie sind nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs und verstehen manchmal nicht, warum ich manche Sachen so oder so handhabe. Für sie ist das immer so streng, so radikal, würde ich sagen. Die sagen dann immer, oh, bei euch ist immer alles so streng, bei euch gibt es überhaupt keinen Spaß. Entweder ist alles gut oder alles ist böse. Entweder man kommt in den Himmel oder man kommt in die Hölle. Es gibt nicht so einen Mittelweg. Ja, so für den Normalsterblichen, der so nicht so ganz hundertprozentig mit dabei sein möchte, aber wenigstens so ein bisschen. Warum gibt es denn bei euch keine Grauzone? Und wenn ich das so höre, dann löst es was in mir aus. Ich überlege, ist es wirklich so? Sind wir wirklich so streng? Haben wir keinen Platz für irgendwas anderes? Und manchmal komme ich dann auch an den Punkt, wo ich sage, na, vielleicht müsste man hier so ein bisschen die Grenzen aufweichen. Vielleicht ist es dann einfacher für die anderen Leute, mit dazuzukommen, sie mit ins Boot zu holen, da, wo es vielleicht nicht ganz so glasklar ist. Und wenn man so in die Bibel guckt, dann findet man da tatsächlich auch Bibelstellen, ja, da ist Spielraum für Interpretation, gar keine Frage. Ja, man sieht es auch in der Kirchengeschichte, wir sind so viele Denominationen, für jeden ist da irgendwo was dabei. Also unterschiedliche Gemeinden, wir haben die Baptisten, die Pfingstler und so und jeder hat da so seinen Schwerpunkt. Aber dann gibt es auch manche Stellen in der Bibel oder schon auch recht viele, wo die Aussagen schon glasklar sind und wo auch die Grenzen so ganz klar sind. Ich habe euch mal eine mitgebracht und zwar steht die im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 36. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn liegt auf ihm. Und dieses Beispiel zeigt, dass es manche Situationen gibt in der Bibel, da ist es glasklar. Da gibt es schwarz-weiß. Und das ist zum Beispiel eine Sache, das ist die Errettung. Da gibt es halt keine Grauzone. Es gibt halt keinen Mittelweg, so, wo man sich irgendwie reinschleichen kann noch in den Himmel. So eine Abkürzung, die man so ein Hintertürchen, was man findet. Sondern es ist verbunden mit dieser klaren Entscheidung für Jesus Christus. Da kann man nicht dieses Schwarz-Weiß auflösen. Da gibt es keine Grauzone hier irgendwo in der Mitte. Es ist so, keine Abkürzung. Und ich glaube, viele von euch sind errettet, sie sind mit dem Herrn Jesus unterwegs. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und wir haben uns für diese weiße Seite entschieden. Wir haben uns für die Seite des Lichts entschieden, für die Errettung, für das Zusammensein mit dem Herrn Jesus. Und man kann vielleicht so ein bisschen in die Versuchung kommen zu sagen, naja, die schwarze Seite ist jetzt nicht mehr Teil meines Lebens. Das hat gar keine Bedeutung mehr für uns. Aber so ist es leider nicht. Auch wenn wir uns für den Herrn Jesus entschieden haben, auch wenn wir so diese Seite des Lichts für uns auch angenommen haben, hat es trotzdem auch praktische Konsequenzen für unser Leben. Als Nachfolger Jesu auch. Es bedeutet nämlich, dass wir uns manchmal täglich oder eigentlich ja wirklich täglich dafür entscheiden müssen, dass diese dunkle Seite eben kein Anrecht mehr auf uns hat, dass sie nicht zu uns gehört. Und da reicht es nicht, dass wir so mit den Lippen bekennen, ja, der Herr Jesus, der ist mein Retter und mein Erlöser und ich gehöre zu ihm, aber mein Leben spiegelt es gar nicht wider. Da ist es dann eher so die andere Seite, die da immer wieder so mit reinspielt. Und deswegen möchte ich euch so mal eine Frage mitgeben, die könnt ihr euch aufschreiben oder daran könnt ihr denken und mal darüber nachdenken. Und zwar die Frage, ob wir mit unserem Leben das Gute, das Weiße, das Herrliche von Gott auch wirklich verherrlichen, ob wir das so nach außen präsentieren, ob wir mit unserem Leben auch den Herrn Jesus so groß machen oder ob da auch immer wieder so sich Dinge einschleichen, so dieses Schlechte, was sich Raum ergreifen möchte und auch uns immer wieder so auf die andere Seite so ziehen möchte, wie so ein Seil, was uns so rüberzieht. Und die Bibel spricht von ganz vielen Wortpaaren, die das so sagt. Paulus fragt zum Beispiel, bist du heiß oder bist du kalt? Oder bist du so was Lauwarmes in der Mitte, so eine Grauzone? Oder später heißt es, bist du würzig oder fade? Das hat der Herr Jesus in seiner Bergpredigt gesagt. Ja, also wie lebst du dein Glauben? Wie intensiv verherrlichst du oder spiegelst du das auch wieder? Und das ist wichtig, wenn wir so durch diese Brille schauen, also das Schauen durch diese Schwarz-Weiß-Brille, das erinnert uns einfach daran, dass auch die Bibel wirklich unser Maßstab ist, so wie wir leben sollen. Ja, das sind die, darin lesen wir, wie wir leben sollen und wie wir auch ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus sein sollen. Und damit können wir ihn verherrlichen oder damit können wir auch Schlechtes zeigen. Es ist wirklich so die Frage des Glaubens, wofür wir uns entscheiden. Und nun ist diese Schwarz-Weiß geteilt in Schwarz und in Weiß. Na, wer hätte es gedacht? Und ich würde einmal diese Brille aufsetzen wollen, und zwar die Weiße. Gucken wir einmal durch diese weiße Brille. Nun kann es nämlich passieren, wenn wir so in unserem Leben unterwegs sind, wo wir immer wieder entscheiden zwischen dem Schwarzen und dem Weißen, dass wir manchmal vielleicht auch ein bisschen scharf mit uns ins Gericht gehen. Weiß ich nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr so ein bisschen auf euch selber guckt und so vielleicht auf die Jagd nach Dingen geht, wo die vielleicht noch ausgeräumt werden? Also ich kann von mir sagen, dass es manchmal so ist. Ja, da gucke ich so, okay, hier, das muss ich ändern und da gehe ich ganz, ganz streng mit mir selber ins Gericht. Und ich hatte in den letzten 2 Jahren war ich bei einer Seelsorgerin, die hatte mich ein bisschen begleitet und sie hat immer gesagt, Victoria, sei gnädig mit dir. Sei ein bisschen gnädiger mit dir. Du musst nicht so streng dir alles, also gleich alles so zu 100% musst du annehmen, sondern du kannst gnädig mit dir sein. Und das hat mich lange beschäftigt und ich habe mich gefragt, warum denn? Also ist es nicht so mein Ziel, so man spricht von der Heiligung, ne, da immer so weiterzugehen? Und dann habe ich mal überlegt, warum sollen wir auch gnädig mit uns sein? Später komme ich dazu, warum wir auch gnädig mit unseren Mitmenschen sein sollen. Wenn wir Gott anschauen, unseren Gott, dann sehen wir, dass auch er uns gnädig anschaut und voller Liebe. Dass wir heute zum Beispiel hier sitzen, ja, dass wir gesund sind, dass wir in Frieden leben, das entspringt der Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk von ihm heute an dich. Habt ihr dafür heute schon mal Danke gesagt? Mir fällt es auch gerade auf, dass ich es noch nicht gemacht habe. Vorhin im Gebet war das erste Mal. Und genauso wie er gnädig mit uns ist, sollen auch wir gnädig mit uns sein. Und wir dürfen gnädig mit uns sein. Und Fakt ist einfach, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, egal wer wir sind oder was wir sind. Und das finde ich auch immer so erstaunlich. Also jeden Menschen liebt Gott gleichermaßen. Es gibt niemanden, den er als Liebling hat. Es gibt niemanden, den er nicht leiden kann. Er liebt alle und er ist mit allen gnädig. Und wir sind alle seine Kinder. Und das ist ein Gnadengeschenk, was ich manchmal gar nicht so richtig verstehen kann. Und es gibt auch nichts, was uns Menschen aus seiner Liebe von seiner Liebe trennen kann. Das steht in Römer 8, könnt ihr gerne mal nachlesen. Und wenn Gott diesen Menschen anschaut, wenn er mich anschaut, dann tut er das mit Liebe und mit Gnade. Und davon lesen wir auch an ganz, ganz vielen Stellen. Wir lesen zum Beispiel von einer Hagar im Alten Testament, die weggegangen ist mit ihrem Sohn Ismael. Und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Ich bin von dir gesehen, egal ob ich in der Wüste irgendwo alleine bin, du siehst mich. Oder Psalm 139, der Taufspruch von Rahel, ein Teil davon, wo wirklich Gott so beschreibt, ich sehe dich, von Anfang bis zum Ende sehe ich dich und ich halte dich in meinen Händen. Schon bevor du im Mutterleib entstanden bist, habe ich dich gesehen. Und so ist Gott. Und wie macht er das, dass er den Menschen mit solch einer unendlichen Liebe anschauen kann? Das ist, weil er uns Menschen nicht so sieht, wie wir gerade sind, in unserem momentanen Zustand, das sieht er natürlich auch, aber er betrachtet uns nicht so, sondern er sieht uns vom Ende her. Er weiß, wo wir mal sein werden, wo unser Weg hingeht. Und es ist ihm möglich, weil er auch den Anfang kennt, den Anfang von uns Menschen, wo wir geschaffen wurden, wo wir vollkommen und wunderbar gemacht wurden von ihm, wie wir ursprünglich auch gedacht waren. So guckt Gott auf uns. Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt praktisch? Was lassen wir praktisch daraus für Konsequenzen für uns mitnehmen? Und es ist viel zu schnell, ich merke es bei mir, vielleicht ist es bei euch auch so, dass wir sehr hart mit uns ins Gericht gehen. Vielleicht mit Blicken auf uns schauen, die uns anklagen wollen, die uns Schuld zuweisen wollen oder vielleicht ja, uns einfach klein machen wollen, wo man sagt, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Ach Mensch, warum bin ich denn so dumm? Oder jetzt habe ich schon wieder versagt. Oder hier war ich wieder nicht liebevoll mit meinen Mitmenschen. Und es ist manchmal so dieser Blick, den wir uns einschleifen. Aber im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 8, heißt es, Gott ist Liebe. Und da heißt es auch weiter, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und das ist es. Wir dürfen wirklich uns und unsere Mitmenschen mit diesen Augen Gottes wirklich betrachten, mit Augen der Liebe, der Gnade. Und wir dürfen wissen, dass Jesus unser Befreier ist, auch der Befreier von jeder Selbstanklage und jeder Schuldzuweisung. In seinen Augen sind wir wirklich schneeweiß. Das ist sein Blick auf uns. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz tauschen. Ach so, genau. Nun könnte man sich aber die Frage stellen, woher kommen denn eigentlich solche Gedanken? Selbstanklage, Schuldzuweisung, so Versagensängste oder dass man sich das immer wieder auch so zuspricht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Und vorhin haben wir von diesem Schwarz-Weiß-Denken gesprochen und auch von dem Dunklen. Und da brauche ich gar keinen Aufkleber hier, weil die schon schwarz ist. Die Bibel nennt uns einen, der immer so durch das Schwarze auf uns raufguckt. Sie nennt den Widersacher oder den Feind oder den Teufel. Es gibt ganz viele Worte dafür. Und es gibt so einen Gegner in uns. Und wenn der uns anblickt, dann sieht er, dass bei dir, Harry, da leuchtet das Licht von Jesus Christus. Oder in dir, Rahel. Und in allen anderen, ich kenne eure Namen nicht alle, Friedemann, auch in dir, erleuchtet das Licht Gottes, das ist die Helligkeit. Und er guckt da mit seinem dunklen Blick rauf und sagt sich so, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der so strahlt. Der verbreitet hier einen Geist, der nicht zu mir gehört. Das ist nichts Gutes. Und der macht uns zu seinem Gegner. Und genauso sollten wir ihn auch als unseren Gegner sehen, weil er nämlich uns klein machen möchte. Und warum ist das so? Als Christen, da haben wir Gott auf unserer Seite. Das ist eine Tatsache. Wir haben Jesus Christus auf unserer Seite. Und nicht nur die beiden, sondern wir haben das ganze Himmelreich auf unserer Seite. Sie stehen bei uns. Sie sind unsere treuen Begleiter. Und es passiert einiges, wenn wir aktiv werden, wenn wir diese Begleitung auch in Anspruch nehmen. Wenn wir zum Beispiel heute Morgen hier gebetet haben für die Ukraine und für unsere Geschwister dort, dann hatte das Auswirkungen. Vielleicht nicht gerade sichtbar hier in diesem Raum, aber es hatte Auswirkungen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass eure Gebete Auswirkungen haben? Und auch wenn wir so durch unseren Alltag gehen, eine Freude und eine Herrlichkeit ausstrahlen, wie sie nur Gott uns geben kann, dann hat das Auswirkungen. Oder wenn wir so auch in unserem geheimen Kämmerlein, wenn wir dort beten für unsere Geschwister, für unsere Kranken, dann hat das Auswirkungen. Oder wenn wir Zeugnis davon geben, was Jesus in unserem Leben getan hat, dann hat das Auswirkungen. Und dadurch werden Leben verändert, dadurch werden wir verändert, unser Herz wird verändert. Und das widerspricht natürlich vollkommen dem Plan unseres Widersachers. Der möchte das nicht, der möchte nicht, dass Leben verändert werden. Der hat einen anderen Plan. Und deswegen ist es so wirklich sein größter Wunsch, diese Pläne zu durchkreuzen. Der möchte uns davon abhalten. Der möchte nicht, dass wir beten füreinander. Der möchte nicht, dass wir Gutes tun, dass wir Leben verändern. Und deswegen macht er uns so zu seinem Angriffsziel. Der sagt, okay, dich muss ich davon abhalten, hier zu beten. Das möchte ich nicht. Und der zerschlägt unsere Pläne und er sagt, dass wir gefährlich für ihn sind. Und das ist immer so ein ganz guter Prüfstein, wenn du auch erlebst, so ich werde angegriffen und ich habe es irgendwie schwer, dann merkst du, okay, vielleicht bin ich hier auf dem richtigen Weg, weil demjenigen, dem Widersacher, das gerade gar nicht gefällt, dass ich hier gerade vorangehe und bete und kämpfe so im Glauben. Und der Feind, das sehen wir oft, dass der trotzdem so seine Strategien hat. Und da kommen wir wieder so zu unserer Brille. Wir müssen durchschauen, was so die Strategien von unserem Widersacher sind, wie er so in unserem Leben rummurksen möchte. Was sind so Strategien? Wie möchte der mich zu Fall bringen? Das kann ganz unterschiedlich aussehen, bei jedem Einzelnen. Bei manchen ist es ganz doll in den Gedanken. Da kommt dann immer wieder so dieser kurze Gedanke, ach, ich habe schon wieder versagt oder ich war wieder nicht gut genug oder das hat wieder nicht geklappt oder solche Sachen. Oder durch Gefühle. Ich ärgere mich über alles Mögliche. Das hatte ich jetzt gerade in der Phase, wo ich mich über alles und jeden irgendwie geärgert habe. Vielleicht sind auch so Versuchungen da, wo der Feind einfach so eine Strategie findet, um dich zu Fall zu bringen. Oder Undisziplin oder Faulheit oder Müdigkeit. So von wie, naja, heute kann ich mal darauf verzichten zu beten oder heute kann ich mal darauf verzichten, Bibel zu lesen. Das sind so Strategien und die sind bei jedem unterschiedlich. Und ich möchte euch ermutigen, mal auf die Suche danach zu gehen, wie der Feind es bei euch schafft, euch davon abzuhalten, Gutes zu tun oder also so Veränderung zu bringen. Oder es gibt auch, eine Strategie ist auch, dass er Menschen in unserem Umfeld, die uns lieb sind, dass er da auch manchmal so versucht rumzumurksen. Manche Menschen bringt er durch Depression so zu Fall und lässt sie in so ein tiefes Loch fallen. Oder schwierige Situationen gibt es in Familien oder kaputte Ehen. Und dann wird so der Rucksack, den man schleppt und den man irgendwie mit sich trägt, immer schwerer. Und man hat so das Gefühl, daran zu, ja, wirklich so runterzugehen. Und eine seiner liebsten Strategien ist es wirklich, uns untätig zu machen. Ja, dass wir eben nicht beten, dass wir nicht mehr handeln, dass wir nicht mehr so handeln, wie Gott es uns aufgetragen hat, auch durch Jesus. Indem wir nicht zu unseren kranken Geschwistern gehen und für sie beten zum Beispiel, weil uns das der ein oder andere vielleicht sogar verbietet. Oder dass wir nicht mehr beten und einstehen für unsere Geschwister, auch überall in der Welt. Und diese Untätigkeit, das ist wirklich eine der größten Strategien. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dich auch wirklich von dem Feind nicht zur Untätigkeit irgendwie drängen zu lassen, sondern wirklich dieser Taktik von ihm auch zu widerstehen und zu sagen, doch, ich bleibe dran. Ich bleibe auch irgendwie dran, auch wenn es länger dauert, auch wenn es vielleicht im ersten Moment aussichtslos wirkt. Aber ich bleibe dran, weil ich weiß, dass Gott groß ist und drüber steht. Und dann kommt der Feind so an und er erwischt mich manchmal bei dem Gedanken, das muss ich wirklich zugeben. Da frage ich mich, warum eigentlich? Warum soll ich das eigentlich machen? Ich bete jetzt schon seit Ewigkeiten für irgendeine Sache und es ändert sich einfach nichts. Ich selber habe auch so eine Sache, die mich seit 2 Jahren beschäftigt, wenn nicht sogar schon länger. Und ich bete und ich bete und ich denke mir so, na los, Gott, eigentlich ist es doch jetzt so die Zeit, wo du auch reagieren kannst. Und Zweifel machen sich breit, Unglaube macht sich breit. Und man fragt sich, Gott, kannst du eigentlich die Situation noch wenden? Ist es dein Wille, dass sich die Situation noch ändert? Und es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch in Johannes 20, Vers 29. Wir kennen es auch aus anderer Stelle. Da heißt es, selig sind, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und der Glaube, ich habe es mal mit grün symbolisiert, Glaube und Hoffnung. Hoffnung ist ja immer grün. Mit dem Glauben sollen wir solche Situationen betrachten. Wir müssen unser Leben und diese schweren Situationen mit der Brille des Glaubens und der Hoffnung sehen. Nein, manchmal kennen wir wirklich das Ende noch nicht. Ja, manchmal ist es wirklich anstrengend, in Situationen zu bleiben. Und trotzdem sollen wir davon ausgehen, dass Gott es durch und durch gut machen wird. Und dass er es auch durch und durch gut mit uns meint. Es soll für uns eine Tatsache werden, auf der wir unser Leben aufbauen. Und das steht auch im Hebräerbrief. Was ist nun der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, trotzdem existiert. Wir gehen davon aus, dass es da ist. Und ich habe für mich entschieden, dass ich die Welt sehe als eine von Gott geschaffene, eine von Gott getragene und eine von Gott begleitete Welt. Und ich bin mittendrin. Und ich darf mit diesen Augen des Glaubens auf meine Situation sehen. So stark sie auch sind. So groß sie auch sind. Und vielleicht werdet ihr euch jetzt so sagen, das habe ich mir auch gefragt, gut, das klingt theoretisch eigentlich alles ganz gut. Ja, wir sollen Glauben haben, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Aber wie sieht es jetzt praktisch aus? Wie kann ich auch in Situationen, wo ich mit meinen Mitmenschen bin, wie kann ich da diesen Blickwinkel einnehmen, diese Perspektive einnehmen? Und dieses Theoretische ist immer ganz leicht, bis so ein bisschen Gegenwind kommt und es schwierig wird und immer uns auch versucht, so zurückzudrängen. Und ich habe es schon gesagt, dass vielleicht wir auch manchmal auf unsere Mitmenschen so in diesen Situationen schauen, vielleicht manchmal mit der Brille des Feindes. Dann sagen wir so, was ist denn das für einer und warum hat er das denn jetzt gemacht und kann er das nicht mal ordentlich machen, so wie ich das machen würde? Da gucken wir so auch auf unsere Mitmenschen manchmal mit Anklage, vielleicht mit Vorwürfen oder auch mal mit Verurteilungen. Und vielleicht sagt man so, ach, das kann ja gar nicht gut sein, wie der das macht, ich mache das viel besser. Weiß ich nicht, ob ihr sowas hattet, ich will es euch nicht unterstellen, aber ich hatte es auf jeden Fall schon mal. Und vielleicht schauen wir manchmal, ich habe hier noch 2 Farben mitgebracht, vielleicht schauen wir auch manchmal mit auf unseren Mitmenschen mit dieser Farbe hier. Kennt ihr das Gelb vor Neid sein? Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Vielleicht schauen wir so rüber und sagen, ach, sein Leben, das ist ja wunderbar, wäre mein Leben nur so schön. Oh, die hat jetzt ein Haus sich gekauft, ist das nicht toll? Und ein Kind, ach Mensch, ich würde das auch so gerne haben. Und auch das ist manchmal so eine Taktik vom Feind, sich vergleichen wollen mit den anderen. Oh, bei denen ist immer alles besser und der Rasen ist so schön grün auf der anderen Seite des Zaunes. Ja? Und man schlägt sich so mit Sachen rum und man selber ist so belastet und man denkt sich so, nee, so soll es doch nicht sein. Ich bin doch auch ein Kind Gottes. Warum kann ich nicht glücklich sein? Oder? Das war gelb. Ja, gelb vor Neid sein, kennt ihr bestimmt. Wart ihr schon mal rot vor Wut? Kennt ihr die Gefühlsebene? Ja, wenn so alles überhaupt nicht klappt und man ärgert sich und man kocht innerlich und denkt sich so, warum ist denn das jetzt alles so? Warum ist es denn so schwierig und Wut entwickelt sich in uns und vielleicht auch schlechte Gedanken? Und ich glaube, die Farbpalette unserer Gefühle, die kann man noch ganz weit weiter spinnen. Es gibt noch ganz, ganz viel, wie wir auch so manchmal auf Dinge reagieren, mit welchen Gefühlen und wie wir auch auf Menschen reagieren. Und die Frage ist, wie sollen wir mit unseren Mitmenschen umgehen? Wie sollen wir auch unsere Perspektive einnehmen? Was heißt es, die Welt mit Gottes Augen zu sehen, unseren Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen? Und ich habe das vorhin zitiert aus der Bibel. Es heißt, Gott ist Liebe. Und deswegen sollen wir, wenn wir die Welt mit Gottes Augen sehen, auch mit Liebe auf die Welt gucken. Und da habe ich euch eine letzte Brille mitgebracht. Und zwar möchte ich euch gerne als einen praktischen Hinweis oder als einen praktischen Schritt, den ihr mal ausprobieren könnt in eurer nächsten Woche, in eurem nächsten Monat, das Hohelied der Liebe mitgeben, und zwar aus dem 1. Korinther 13. Viele von euch kennen es sicherlich von Hochzeiten, da wird es sehr gerne vorgelesen, weil es einfach so schön ist. Und ich habe euch hier so zum Abschluss die rosarote Brille mitgebracht, durch die man so durchgucken kann. Und das ist der sogenannte Liebesfilter, den ich euch mitgeben möchte. Etwas ganz Praktisches, was ihr mal ausprobieren könnt. Und ich habe es euch auch ausgedruckt, damit ihr das wirklich mit nach Hause nehmen könnt. Ihr könnt euch das irgendwo hinhängen. Und dieser Liebesfilter, der hilft uns ganz praktisch in unserem Leben, in unseren Beziehungen mit anderen Menschen, in Situationen, das anzuwenden, was Gott nämlich möchte. Nämlich den Menschen und selbst unsere Situation mit den Augen Gottes zu sehen. Und das heißt nämlich, ihr sollt Gott lieben und euren Mitmenschen wie euch selbst. Und dieser Liebesfilter, ich möchte ihn euch einmal vorlesen, einmal den Vers an sich und dann, wie ihr das praktisch anwenden könnt. Und zwar heißt es im 1. Korinther 13, ihr kennt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und der praktische Schritt, den ihr gerne mal in der nächsten Woche immer mal so ausprobieren könnt, ist, dass ihr die Liebe, dieses Wort, mit eurem Namen ersetzt und mal prüft, ob ihr das auch unterschreiben könntet. Ich mach's mal mit meinem Namen. Victoria ist geduldig und freundlich. Victoria ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Victoria ist nicht selbstsüchtig. Victoria lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Victoria freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Victoria erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und ich möchte euch diese Zettel mitgeben und euch wirklich einladen, dass ihr das mal für euch selber durchexerziert und mal guckt, wo Gott euch vielleicht eine neue Blickweise auf euer Leben, auf die Umstände und auf eure Mitmenschen geben möchte. Und Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du unser treuer Begleiter bist, so wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich möchte dir danken, dass du unser Lehrer bist. Wir sind deine Jünger, deine Schüler und wir dürfen von dir lernen. Und Jesus, du warst auf dieser Welt und du hast es uns vorgelebt. Du hast uns pure Liebe vorgelebt und wir wollen in deinen Fußstapfen dir hinterhergehen und das genauso tun. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du die Herzen und Gedanken eroberst in der kommenden Woche, dass du ihnen hilfst, mit den Augen der Liebe die Welt zu betrachten. Lass uns nicht müde werden, für unsere Mitmenschen und für unsere Welt einzustehen im Glauben, im Gebet. Lass uns nicht müde werden und nicht untätig werden, so wie der Feind es manchmal möchte. Gott, wir danken dir, dass du großartig bist, dass du Liebe bist und dass du uns begleitest und uns dabei hilfst. Amen.
Amen.